Hallo und herzlich willkommen bei Voran Apport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zur nächsten Folge Voran Apport. Heute ist mein Gast die Lara Köster. Sie ist Rater- und Terrierzüchterin mit dem Zwinger vom Weitglück, Richterin, bildet seit einigen Jahren Jagdhunde verschiedenster Rassen aus. Und aufgrund ihrer Erfahrung in der Hundeausbildung gepaart mit der Richtertätigkeit haben wir uns heute die Verbandsjugendprüfungen zum Thema gemacht. Hallo liebe Lara, schön, dass du da bist.
Guten Morgen Eva, vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir fangen meistens mit der Schnellfragerunde an. Und zwar, sag du nur, was dir näher liegt und antwortest mit einem Wort. Da wäre die Frage, Dackel oder Drahthaar?
Drahthaar.
Retriever oder Bracke?
Retriever.
Brauchbarkeit oder VGP?
VGP.
Treibjagd oder Drückjagd?
Treibjagd.
Und zuletzt, verwendest du das Signal Voran Apport in deinem Training oder bei deinen eigenen Hunden, bei den Kunden?
Nein.
Okay. Genau. Erzähl uns doch kurz ein bisschen, welche Hunde habt ihr aktuell zu Hause? Wie viele Hunde habt ihr? Was macht ihr mit den Hunden? Nimm uns da mal ein bisschen
mit. Ja, erstmal, viele kriegen dann immer einen Schock. Wir haben aktuell 6 Hunde hier im Haus. Oder ich korrigiere, aktuell sind wir sogar 8. Wir haben nochmal Nachwuchs bekommen. Und zwar bestehen wir hier aus 2 Jagdterriern, 2 Drahthahn und der Rest sind Schäferhunde und Schäfer und Welpen, die wir einfach für den Hundesport für uns und zu Zuchtzwecken einfach des Hobbywegens noch haben.
Eine ganze Menge, ja.
Absolut. Für die Terrier. Die Terrier, mit denen gehen wir natürlich mehr auf die Drückjagden, wobei die eine Hündin auch sehr gut zur Treibjagd geeignet ist. Also die ist einfach da wirklich ein kleiner Vollgebrauchshund, wie der Jagdterrier sein soll. Die lässt sich in allen Gebieten wirklich gut einsetzen, von Baujagd bis Treibjagd bis Wasserarbeit. Und die Drahthaar, gut, die zählen bei uns auch als Allrounder und werden ebenfalls für alle Bereiche eingesetzt. Aber wie ihr ja eben schon rausgehört habt, ich gehe tatsächlich am liebsten zur Treibjagd, weil ich da einfach noch näher mit meinem Hund zusammenarbeiten kann. Und finde das einfach ein bisschen gesellschaftlicher noch.
Schön. Warum sind es dann im jagdlichen Bereich die Terrier und die Drahthaar geworden und nicht, weiß ich nicht, der Dackel und der Langhaar?
Also tatsächlich so ein bisschen hier familiär im Haus bedingt habe ich das mitbekommen. Und für mich sind es jagdlich gesehen einfach die vom Trieb her stärksten Hunde im jagdlichen Bereich, als auch mit so die härtesten Hunde. Und ich kann sie für jeden Bereich einfach einsetzen. Gerade der Jagdterrier macht alles, wie ein großer Hund es auch schaffen kann. Der Wille ist einfach da. Und trotzdem passen sie unter die Erde in einen kleinen Bau und genauso ziehen sie über der Erde ebenfalls die Ärmel hoch, krempeln die Ärmel hoch und schaffen genauso vieles.
Okay, das ist auf jeden Fall, da ist was los bei euch zu Hause.
Ja, absolut. Wobei die hier zu Hause total, das finde ich an Jagdhunden total mega, die sind zu Hause total tiefenentspannt, die liegen hier alle zusammen, da geht sich keiner an die Gurgel, die leben alle sozial miteinander, mitten auch in der Stadt, wir kommen ja aus Hamburg, zwar Randgebiet Hamburg, aber für mich ist das ganz wichtig, dass ein Jagdhund super sozialisiert ist und genauso gut mit allen Gegebenheiten auch umgehen kann.
Okay, also die können tatsächlich, sind die alltagsmäßig auch in der Stadt unterwegs, die Terrier und
absolut.
Auch die Drahthaar.
Absolut, die sind jeden Tag im Revier bei uns, werden jagdlich dementsprechend eingesetzt, was halt jagdlich so los ist bei uns, von Nachsuche bis Einladung zu den Jagden. Aber genauso gut gehe ich hier mit denen um den Block, die können Bus fahren, die könnten Bahn fahren, mache ich zwar nicht, aber die kennen das und können das. Ja.
Okay, das ist ja schon auch ein bisschen in Anführungszeichen außergewöhnlicher, wenn die meisten oder viele Jagdhunde werden nicht in der Stadt gehalten oder sind ganz, ganz selten in der Stadt oder sind dann auch mit den ganzen Reizen und dem ganzen Kontext nicht vertraut. Und
absolut, ich finde das gerade, wenn wir jetzt aufs Thema Jugendsuche aber zu gehen, ein absolut wichtiges Thema, dass die Hunde mega sozialisiert sind vor den Prüfungen und nicht auf einmal sagen, huch, da sind 10 andere Hunde auf so einer Prüfung. Oder ach, herrje, da sind ganz viele fremde Menschen, die habe ich auch noch nie an gesehen, die haben mich noch nie angefasst. Also gerade dieses Thema Anfassen, Chip lesen, Zähne zeigen, sollte jeder vor der Jugendsuche, was Sozialisation und Umweltgewöhnung und so weiter angeht, absolut vorher in Angriff nehmen.
Ja, sind voll wichtige Themen auf jeden Fall. Genau, unser Thema ist ja heute die Jugendsuche, / das Derby. Da können wir vielleicht kurz drauf eingehen. Ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Was ist denn die VJP und warum gehe ich mit meinem Vorstehhund dahin? Wann gehe ich dahin? Wann gehe ich dann mit meinem Vorstehhund nicht hin?
Also die Verbandsjugendprüfung, / das Derby, ist eine Anlagenprüfung für die jungen Jagdhunde, Vorstehhunde. Eigentlich ist es letzten Endes dieselbe Prüfung. Es unterscheidet sich ein bisschen in der Prüfungsordnung. Zum Beispiel beim Derby für die Deutsch-Kurzer findet keine Hasenspur statt. Soweit ich weiß, kann es aber mit Hasenspur auch gemeldet werden. Und die, zum Beispiel die Suche soll bei denen schon etwas planmäßiger aussehen. Also die Richtlinien nach Prüfungsordnung sind da leicht unterschiedlich. Aber grundsätzlich sind die Vorbereitungen der Hunde ja ähnlich. Wichtig ist einfach, mir ist es sehr wichtig, dass die Hunde wirklich vorher auch in ihren Anlagen gefördert werden. Und wie man das früher so gemacht hat, den Hund irgendwie, oder viele haben es früher ja so gemacht, wenig Vorbereitung gemacht. Heutzutage machen wir ja deutlich mehr. Das macht sich schon bemerkbar bei den Hunden, dass sie einfach zu den Prüfungen deutlich besser vorgestellt werden können.
Genau, du sprichst jetzt an, auch dass es früher ja mal die Herangehensweise war, dass da der rohe, in Anführungszeichen rohe Jagdhund hingeht. Und heute kann man da eigentlich ganz gut schon hintrainieren, besucht ja auch gern mal einen Kurs irgendwie zur Vorbereitung.
Also, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Eva, es ist ja für viele auch heutzutage gar nicht möglich, im eigenen Revier den Hund so vorzubereiten. Zum einen, die einen haben gar kein eigenes Revier, wo sie den Hund arbeiten können. Das heißt, sie müssen irgendwo eine Möglichkeit sich suchen, wo sie hinfahren können mit dem Hund und zum nächsten auch, wo das Revier, was den Hasenbesatz angeht, was den oder grundsätzlich den Niederwildbestand angeht, überhaupt die Möglichkeiten haben, auch ohne Straßen möglichst oder ewige Bahnschienen irgendwie den Hund mal gefahrlos, sag ich mal, eine Hasenspur arbeiten zu lassen.
Ja, da ist man im Kurs auf jeden Fall besser aufgehoben, wenn man in Reviere gehen kann, die möglichst gut geeignet sind und ich nicht zwischen Autobahn und Bahnschiene dann meinen Junghund laufen lasse, der vielleicht nicht abrufbar, noch nicht gut abrufbar ist und dann in Gefahr begibt sozusagen. Genau, also letzten Endes dürfen alle Vorstehhunde mit Papieren zu unseren Verbandsjugendprüfungen kommen. Also es fallen im Prinzip nur die raus, die keine Papiere haben. Genau, und dann kann man entweder zu den rassespezifischen Vereinen gehen, zum Verein Drahthaar, Langhaar, Kurzhaar, zu den Weimaranern. Genau, oder halt zur JGHV-Gruppe.
Genau, letzten Endes kann man mit jedem Hund, jedem Vorstehhund mit Papieren zu jedem Verein gehen. Zuchttechnisch ist es wahrscheinlich interessanter zu sagen, okay, ich habe einen Deutsch-Drahthaar für meinen Züchter als auch für mich, will was aus dem Hund machen. Führe ich den Hund auch im Drahthaar-Club oder halt der Weimaraner im Weimaraner-Club. Aber grundsätzlich ist es nicht in Anführungsstrichen verboten, natürlich den Vorstehhund in einem anderen Verein zu zeigen.
Genau. Und selbst wenn ich jetzt persönlich als Hundeführer sagen würde, naja, so eine Prüfung und ich sehe mich da gar nicht so, warum ist es denn für den Züchter gut, wenn ich meinen Hund auf den Anlagenprüfungen vorstelle? Also was hat denn der Züchter davon oder was bringt das dem Züchter oder der Zucht im Allgemeinen?
Naja, erstes Reglement, sag ich mal so gesehen und gesehen werden. Ne, den Namen der Hunde, dass der einfach fällt, dass der auftaucht und es steigert halt immens die Zuchtwerte des Züchters das, oder der Hunde, dass einfach die Hunde mit ihren Punkten in ihren Anlagen auch vorankommen. Gerade jetzt Bezug auf die Drahthaar, die sammeln die Punkte, um zur Hegewald weiter zu wollen. Genauso wollen die Kurzhaarleute nachher zur Klemann. Das heißt, gewisse Punkte müssen halt auch erreicht werden mit dem züchterischen Hintergrund und dementsprechend macht das schon Sinn, auch für den Züchter eine Anlagenprüfung zu führen.
Ja, super.
Und zumal finde ich es einfach auch einen schönen Einstieg, gerade so, wie du jetzt sagst, als Erstlingsführer, man hat mal eine Prüfung schon mal mitgemacht, geführt, man hat dieses ganze Feeling, sag ich mal, mitbekommen. Und es geht in erster Linie ja aber noch nicht um Abrichtung, es ist ein reines Anlagenfach, das heißt, es geht nur um den Hund und wenn da nicht absolute Baustellen sind, kann bei so einer Anlagenprüfung eigentlich auch nicht viel schief gehen.
Also das ist auf jeden Fall der sanfteste Einstieg sozusagen in die ganze Prüfungskarriere, genau, dass man da sich schon mal rantasten kann, ohne dass da groß was schief gehen kann. Von daher kann sich da wahrscheinlich fast jeder guten Gewissens anmelden und mal hinfahren mit seinem Hund. Man kriegt ja auch einfach mal eine sachliche Einschätzung von Leuten, die den Hund sonst nicht sehen. Was ist denn der Stand? Wo muss ich vielleicht mal hinschauen? Wo kann ich hinschauen? Was läuft gerade gut?
Richtig, die Richter bewerten eine Tagesaufnahme, eine Momentaufnahme. Auch, also dieser Spruch, sonst macht er das nie oder so, den sollte man sich auf so einer Prüfung einfach kneifen. Wir Richter können nur das bewerten, was wir den Tag sehen und das beurteilen. Und genau, danach weiß man aber, woran man nochmal arbeiten kann oder wo, in welchen Bereichen der Hund halt stärker oder schwächer ist.
Hängt ja auch davon ab, wie ich ihn später einsetzen will. Ist ja klar, dass nicht jeder Vorstehhund in allen Fächern sowieso nicht eingesetzt wird, aber vielleicht auch nicht in den typischen Vorstehfächern in dem Revier, wo er später ist. Trotzdem ist das jetzt kein Grund, nicht zu den Anlagenprüfungen wenigstens zu gehen und ihn da mal vorzustellen, weil ziemlich wahrscheinlich wird er da trotzdem zumindest gute Leistungen zeigen, wenn er aus einer ganz normalen Zucht kommt. Genau, gehen wir doch
also
mal.
Also ich finde es persönlich schwierig, mit einem Hund zu einer Prüfung zu fahren, natürlich, oder Anlagenprüfung zu einer VJP, wenn der Hund ein Thema mit dem Schuss hat. Das kommt tatsächlich jedes Jahr immer wieder vor, in jedem Ausbildungskurs. Also das ist so eine Nummer, dann sollte man sich doch die Jugendsuche verkneifen oder das Problem vorzügigst bearbeiten. Und dieses Thema, wenn die Hunde einfach in ihren Anlagen definitiv nicht gefördert sind und einfach der Trieb auch noch nicht da ist und sich vom Hundeführer nicht lösen und nicht wirklich gelernt haben, zu suchen, zu Nase einzusetzen und was finden zu wollen.
Gehen wir doch gleich mal in den Prüfungstag sozusagen, wenn jetzt ich mich mit meinem ersten Langhaar anmelde bei meiner Gruppe und jetzt ist morgen meine Prüfung. Wie bereite ich mich vor oder wie bereite ich den Hund am besten vor, wenn wir jetzt morgen früh um 8 Uhr im Suchenlokal sein müssen? Was empfiehlst du da?
Naja, grundsätzlich sollte von einer positiven Einstellung von Hundeführer, Hundeführerin da sein, zu sagen, okay, ich habe meinen Hund so dementsprechend meinen Vorstellungen her vorbereitet, dass ich mit einem guten Gefühl zur Prüfung fahren kann. Ihr solltet auf jeden Fall alle Sachen vor entspannt gepackt haben. Der Hund sollte geimpft sein. Impfpass muss parat liegen, Ahntafel muss parat liegen, eine Ablaufleine, die Leinen, eine Pirschleine, um den Hund beim Chiplesen vorzustellen. Also das vom Ritual, eine Signalhaltung, das, was ich immer mitgenommen habe, wenn ich meinen Hund vorbereitet habe auf diesen Prüfungstag. Ich bin ein Freund davon, dass ich den Hund in der Kondition gut aufbaue vor so einer Jugendsuche, weil das wirklich ein langer Arbeitstag, sag ich mal, für so einen Hund ist, bis der um ist mit Hasensuchen und Vorstehen und viel Laufen. Die Hunde sind einfach nicht fit, wenn sie den ganzen Tag im Zwinger gehalten werden und dann vielleicht einmal kurz im Revier eine Quersuche machen und dann wieder nur rumliegen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Bereitet die Hunde körperlich konditionell auf diesen Tag vor. Auch wenn sie noch jung sind, ist es immer so eine Gratwanderung. Und dementsprechend sollte aber halt auch nicht geschaut werden, dass mein Hund fix und fertig ist vor dem Prüfungstag. Also so eine Woche oder ein paar Tage Ruhe vorher. Nicht, dass der natürlich mit einem Muskelkater da losfährt. Genau.
Okay, genau. Also wir gucken vielleicht auch, dass wir Wasser einpacken. Kommt ja auch gerne vor, dass die Jugendsuchen die ersten warmen Tage im Jahr sind. Alle sind noch in ganz schön dickem Fell, dann wird es plötzlich mal 15, 20 Grad warm, die Sonne scheint und dann muss ich 2, 3, 4 Hasenspuren arbeiten. Da sind ziemlich viele Hunde irgendwie schon ziemlich durch dann nach kurzer Zeit. Oder dann nehme ich Wasser mit, also auf jeden Fall in ausreichender Menge.
Wasser, hast du absolut recht. Die Hunde sollten bitte auch nicht mit einem absoluten leeren Magen zur Prüfung fahren. Das hat man ja auch gerne mal früher so gemacht. Das ist wie bei uns Menschen, von nichts kommt nichts, also irgendwie ein bisschen was muss da sein. Natürlich nicht ein absolutes Sättigungsgefühl, aber jeder sollte in seinem Maße wissen, was eine angenehme Portion für seinen Hund ist. Und über einen Tag hinweg, es gibt heutzutage zig Powerriegel für Hunde zu kaufen und Energy-Geschichten. Also auch so kann man tatsächlich den Hund ein bisschen noch auf der Höhe halten, den Tag.
Ja, super, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann fahren wir ins Suchenlokal. Was passiert dann da, so ganz grob?
In der Regel morgens treffen sich alle im Suchenlokal. Es wird erstmal eine Richterbesprechung geben, meistens eine offene Richterbesprechung, sodass die Hundeführer das auch mithören dürfen. Es wird besprochen, wie die Richter zu richten haben, wie die Geländebedingungen, das Wetter beispielsweise sind den Tag, damit natürlich, wenn mehrere Gruppen auch da sind, es möglichst gleich in jeder Gruppe abläuft und nicht die einen sagen, oh, wir haben jetzt den Hund nur auf blanken, braunen Acker rennen müssen und die nächsten haben so tolles Gelände mit Vegetation gehabt. Also sie versuchen schon in der Regel alles zu besprechen, auch gerade für die Erstlingsführer, dass die reinkommen in die Materie und nochmal wissen, was wollen wir eigentlich den Tag von euren Hunden da sehen. Und dementsprechend wird dann eigentlich draußen einmal gerne auch Jagdhorn geblasen und die Hunde werden einmal Chipkontrolle wird durchgeführt. Manchmal wird der Zahnstocher morgens auch schon mitgemacht. Genau, also diese Geschichten einmal, dass wirklich der Richtige mit dem richtigen Hund da anwesend ist. Und dann geht es in den einzelnen Gruppen mit den jeweiligen Richtern in die Reviere.
Okay, und dann ist man in kleinen Gruppen unterwegs, im Prinzip während der Prüfung. Also es sind ja nicht alle, die dann... Alle 20,
genau,
30.
Bummelig sind halt immer 4 Hunde pro Richtergruppe, also 3 Richter, 4 Hunde. Das kann natürlich aus krankheitsbedingten Gründen oder so natürlich immer mal abweichen.
Genau, aber darauf kann man sich auf jeden Fall einrichten, dass man dann immer wieder im Prinzip auch von Aufgabe zu Aufgabe fährt, je nachdem, wie halt eben die Begebenheiten sind draußen. Und dass die Hunde ja immer nacheinander in der gleichen Reihenfolge meistens drankommen. Also mein Hund arbeitet immer, danach sind die anderen 1, 2, 3 Hunde dran und er hat immer wieder Pausen, so über den Tag.
Definitiv, also in der Regel läuft das erstmal der Reihe nach ab. In dem Moment, wo aber gesehen wird, dass da ein Hund nicht so stark ist in einem Fach, wird ihm gerne natürlich die Chance gegeben, nochmal in einem anderen Bereich oder wenn er sich erholt hat oder die auch gerade die Gegebenheiten sind, dass auch dem die Chance geben wird, nochmal das zu wiederholen, um sein Können vielleicht nochmal doch zu verbessern. Ich wäre bei solchen Geschichten, sollten die Hundeführer auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Tag lang ist und die Hunde kaputt sind. Das Verhalten oder die Leistung des Hundes kann natürlich auch schlechter werden. Also es geht nicht immer nur bergauf. Und gerade wenn die Leistung der Hunde während des Prüfungstags so und so ist und die Richter fragen, wollen sie das nochmal machen oder seid ihr mit eurem gut oder sehr gut oder genügend, was auch immer da zufrieden, muss jeder Hundeführer für sich selber entscheiden und sagen oder dahinter stehen können, jo, mein Hund kann das besser und schafft es, den Tag vielleicht auch noch zu zeigen. Oder man muss sich auch mal so ehrlich eingestehen, bevor wir hier die Richter und alle noch 3 Stunden durch die Gegend marschieren lassen an so einem Prüfungstag, da kommt nicht mehr aus so einem Hund. Dann muss man das auch einfach akzeptieren, was die Richter einem da bewerten. Und was ein absolut wichtiger Punkt, finde ich auch, ist, die Hunde sind in einer ganz anderen Verfassung den Tag, eine ganz andere Gruppenkonstellation, andere Hunde anwesend, andere Menschen. Und man darf auch einfach nicht vergessen, es sind alles junge Hunde, die Rüden werden Rüden, die Hündin werden Hündin, manche waren noch nicht mal läufig, manche sind läufig, manche werden läufig. Und auch das sind so Kleinigkeiten. Natürlich sollte für einen Jagdhund das Arbeiten und das Jagen im Vordergrund stehen, aber es sind doch immer so kleine Punkte, die da einfach nochmal mitwirken können, ne?
Absolut. Und zwischendrin gibt es ja auch immer mal von den Richtern Feedback, also oder ich könnte das auch erfragen sozusagen. Manche machen es ja so, dass sie nach jeder zweiten Aufgabe zusammenfassen, manche nach jeder Aufgabe, je nachdem. Aber ich kann ja als Hundeführer zum Beispiel auch immer Feedback von den Richtern erfragen. Oder auch ja schon vorher Fragen stellen und sagen, okay, welche Aufgabe ist das jetzt? Was genau wollt ihr jetzt von mir sehen? Ich glaube, da kann man ja immer sehr offen auf die Richter zugehen und viele, ganz, ganz viele sind ja auch bereit, immer zu helfen und Auskunft zu geben, gerade für Erstlingsführer.
Absolut. Also man sollte ganz klar sagen, ich bin Erstlingsführer, ich mache das hier zum ersten Mal. Umso mehr Hilfe steht einem da tatsächlich auch einfach zur Verfügung von den Richtern. Und es gibt aus dieser Dreier-Richter-Konstellation gibt es einen Richter-Obmann. Der heißt Richter-Obmann, weil der spricht für die anderen mit. Und der ist quasi für jede Auskunft für den Hundeführer zuständig oder auch für die Wertungen, die er da ausspricht. Natürlich haben die anderen Richter mitgewertet, gar keine Frage, aber der spricht es aus. Die Richter, sag ich mal, sind meistens während des Prüfungsverlaufs noch ein bisschen vorsichtig, was Punkte angeht. In der Regel besprechen die sich und reden von einem genügend, mangelhaft, sehr gut, gut, vorzüglich, keine Ahnung. Aber die werden sich dann, oder oberen gut, unterem gut, oder dann hat man mal, vielleicht sollte man sich als Erstlingsführer auch nochmal die Wertungstabelle ein bisschen anschauen, damit man eigentlich weiß, was ist denn ein Gut von den Punkten her? Wo befinde ich mich da? Weil letztendlich nach Vollendung des Prüfungstages oder nach jedem Fach kann man da auch gerade im Nasengebrauch oder im Finderwillen ja auch noch mal was verändern mit den Punkten bei dem Hund.
Gibt es ja meistens, wenn wir jetzt durch alle Fächer durch sind, einmal, wie läuft es dann später ab? Meistens gibt es dann ja noch im Feld, dass die Richter dann noch mal quasi die Endpunktzahl verkünden, bevor man wieder ins Suchenlokal fährt.
Richtig, jetzt kommt immer in der Regel die schlussendliche Frage, so und so sehen eure Punkte aus. Seid ihr damit einverstanden oder gibt es hier jetzt Einsprüche? Weil ansonsten bitte im Feld klären, in dem Moment, wo man im Suchenlokal ist, ist die Nummer in der Regel durch und dann sollte da auch kein Disput irgendwo natürlich sein. Das hoffe ich sowieso nicht, dass es den Tag gibt, aber dass alle mit einem guten Gefühl dann mit ihrem Hund und mit ihren Punkten dann zurück ins Suchenlokal fahren können.
Genau, super. Und im Prinzip ist der Prüfungstag ja dann auch mehr oder weniger, zumindest für die Hunde, durch. Meistens wird dann noch ein bisschen zusammengesessen, gegessen. Am Ende gibt es noch die Urkunden. Man kriegt die Ahnentafeln zurück.
Genau, es gibt natürlich auch einen Suchensieger den Tag vielleicht. Wenn da Punkte gleich liegen, ist es immer der jüngere Hund, der dann den Suchensieg einfach bekommt. Dann ist es einfach ein nettes gemeinschaftliches Ausklingen mit einem Essen und einfach nochmal ein netter Austausch auch, wie es weitergeht für die Hunde. Häufig ist das noch ein Thema auf dem Tisch. Welche Ziele tatsächlich möchte dann ja doch nicht jeder bis zur VGP führen wollen. Das ist auch einfach immer nochmal ein netter Austausch.
Gehen wir mal auf die Prüfungsfächer ein. Welche Fächer werden denn geprüft? Fangen wir vielleicht einfach mal mit der Hasenspur an oder mit der Spurarbeit. Genau. Was soll mein Hund zeigen und was wollen die Richter sehen?
Also bei der Hasenspur ist einfach ganz wichtig, auch das sollte vorher wirklich mal geübt werden, weil nicht jeder Hund sagt sich gleich, oh, hier war ein Hase, super, los geht's. Also bitte bereitet eure Hunde davor. Und bei der Hasenspur ist einfach die intensive Nasenleiste-Spurausarbeitung wichtig. Also der Hund sollte sich wirklich mit der Spur auseinandersetzen und es geht darum, wie spursicher, wie spurtreu ist er. Es geht nicht darum, dass er jetzt 1 Kilometer oder 2 oder 3 Kilometer hinter diesem Hasen auf dieser Spur arbeitet, sondern wie intensiv arbeitet er die aus. Wenn die über den Graben geht, mit einem Geländewechsel von unterschiedlichen Geländevariationen, arbeitet der Hund da sicher weiter, faselt er sich da fest und kriegt die Spur, arbeitet er vielleicht nicht sicher voran. Das sind alles so Punkte, die Richter sich da zu dritt dann bewerten.
Meistens nimmt die Hasenspur ja auch einen relativ großen Teil des Prüfungstages ein, sozusagen bei der VJP. Ist das ja meistens somit das Aufwendigste, zumindest wenn jeder Hund 3 Hasenspuren arbeiten darf. Also zumindest aus unserer Region hier unten ist das doch recht aufwendig, überhaupt die Hasen zu finden. Wahrscheinlich ist es natürlich in besser besetzten Niederwildrevieren vielleicht doch einfacher und geht auch schneller, aber so in Süddeutschland ist das, glaube ich, recht oft, dass das ein Riesen-Act ist, da überhaupt die ganzen Hasen zu finden und das unter Umständen auch mit viel Zeit und weiten Strecken für die Hundeführer und die Richter auch verbunden ist.
Ja, also ich bin sehr erstaunt mit der Technik heutzutage, wie gut man sich hier so aufstellt, sag ich mal, in der Umgebung. Und ich muss auch sagen, unser Hasenbesatz auch im eigenen Revier ist deutlich besser geworden. Wir tun dafür viel und ich glaube, dass es anderen Jägern in den Revieren auch so geht. Und ein bisschen sollte man vielleicht auch einfach mal die Scheu verlieren. Ich habe immer wieder, nein, ich kann meinen Hund da nicht laufen lassen. Da ist der Rotwildeinstand und da ist dies und da ist das und da ist der Wolf und was weiß ich. Also ich sehe bei uns im Revier, da ist nun wirklich viel Hundearbeit und auch wirklich viel Hasenspuren wurden da jetzt in letzter Zeit gearbeitet und das Wild kennt das und es ist trotzdem da und auch die Sauen sind deswegen nicht weg. Also da kann man auch das Dammwild ist da, also da kann man auch mal ein bisschen entspannter mit sein. Und wichtig ist einfach halt auch diese Hasenspurgeschichte, nehmt Rücksicht auf die Hunde mit der Sicherheit. Also es bringt keinem was, wenn er dann auch so tolle Hasenspur gearbeitet hat und danach vors Auto gelaufen ist. Also irgendwann ist halt auch mal, ich denke, wir wollen auch noch weiterjagen mit dem Hund so in seiner Zukunft und ihn nicht in den ersten Monaten verlieren wegen so einem Blödsinn. Und die Technik hat sich wirklich weiterentwickelt. Also ich finde es erstaunlich, es wird mit Drohnen rübergeflogen, es wird mit der Wärmebildkamera geguckt, zack, bums, da in 20 Metern vor euch sitzt ein Hase, geht da ran, zack, dann wird der hochgemacht, der Hund hinterm Hasen auf der Spur angesetzt und das verschnellert die ganze Sache einfach, dass wir da halt nicht mehr den ganzen Tag rennen müssen, bis wir endlich mal einen Hasen finden. In dem Moment, wo der Hase hochgeht, manchmal ja auch ungewollt, ohne gezieltes Hochmachen, zack, sofort einfach sich vor den Hund stellen, die Hand einfach stumpf auf die Augen des Hundes, dass er einmal kurz nicht gucken kann, bis er weg ist, der Hase, oder umdrehen, genau. Und in dem Moment, wo der Hund doch den Hasen eräugt hat, ist einfach ein anderer Hund dran, der ihn nicht gesehen hat. Also der Hund soll die Spur arbeiten und nicht den sichtigen Hasen hetzen. Genauso gut kann natürlich die Spur von einem Fuchs genommen werden. Das ist in der Prüfung eher relativ selten. Aber genau, grundsätzlich und achtet darauf, dass der Hund hinter der Sasse auf der Spur angesetzt wird. Die saugen sich sonst einfach so fest und kommen manchmal nicht von der Stelle, die Hunde. Also hinter der Sasse mit der Ablaufleine den Hund auf der Spur ansetzen. Und ihr dürft auch als Hundeführer mitgehen. Also gerne nochmal die 20, 30 Meter den Hund sich einpendeln lassen auf die Spur. Man kann ihn natürlich vorher laufen lassen. Wenn ihr merkt, der ist da sicher auf seiner Spur drauf, dann gib ihm.
Und die Richter zeigen einem das ja auch an. Die zeigen einem, man muss da auch gar nicht versuchen, dann zu sehen, wo der Hase hingelaufen ist, dass man den Hund in der richtigen Richtung ansetzt, sondern wird da vom Richter ja auch eingewiesen, in welche Richtung der Hase abgegangen ist, in welche Richtung ich meinen Hund ansetze. Also im Prinzip kann ich mich da ganz auf die Richter verlassen. Genau, dann hätten Absolut. Wir noch das Thema Laut bei der Spur. Was wird da beurteilt oder was haben wir für
also,
laut?
Der Hund darf, kann, er muss nicht laut sein, in welcher Form auch immer. Also zum Beispiel der Spurlaut heißt, dass der Hund auf der reinen Spur des Hasen oder des Fuchses laut gibt. Danach gibt es sonst natürlich auch den Sichtlaut. Das heißt, er sticht den Hasen, er sieht etwas sichtig vor sich laufen, auch kann ja doch immer mal passieren, dass irgendwo Rehwild ungewollt hochgeht vom Hund und die doch mal ans Rehwild kommen dann, und sie da laut sind, dann wird ein Sichtlaut für den Hund eingetragen. Er soll natürlich nicht laut geben ohne Grund. Also dieses wilde Hin- und Hergekläffe, wo gar nichts ist, wollen wir jagdlich nicht sehen, wollen wir nicht haben und dementsprechend möglichst auch nicht gerade in den Papieren eines jungen Hundes eingetragen haben. Aber selbst wenn er den Tag noch nicht laut ist, es kann sich ja auch alles dem Alter entsprechend noch entwickeln, ist das auch nicht schlimm, dann kommt in der Regel von den Hunde, von den Richtern ein fragliches, wird ein Kreuz bei fraglich eingetragen, dann ist die Karriere ja für den Hund auch nicht vorbei, um Gottes Willen. Ich finde es persönlich immer schön, wenn meine Hunde in irgendeiner Form schon mal eine Lautbestätigung bei einer Jugendsuche haben, weil alles, was dann nachher mit Schweißarbeit und Nachsuche zu tun hat, wird dieser Laut einfach, ist der Laut eine Grundvoraussetzung und den in der Tasche zu haben, ist schon mal fein.
Genau, okay, super. Genau, dass wir einfach nur wissen, das wird eingetragen, das wird auch bewertet. Es wird auch nicht eingetragen, wenn mein Hund einmal Wuff gemacht hat, quasi auf der Spur, sondern es muss schon ein anhaltender Laut sein.
Richtig.
Dann haben wir den Nasengebrauch an und für sich, der bewertet wird. Was genau. Was fließt da alles mit ein für die Richter beim Fachnasengebrauch?
Der Nasengebrauch wird eigentlich über einen gesamten Prüfungstag gewertet. Sowohl beim Vorstehen, sowohl in der Spurarbeit, sowohl in der Quersuche. Deswegen werden die Richter da nicht nach einer Stunde schon irgendwelche Punkte aufschreiben. Dieses Fach Nasengebrauch werden die bis zum Schluss sich mit den Punkten offen halten und zum Schluss ein Feedback da untersetzen, sag ich mal so.
Genau, also das ist nur so ein, also ist eher ein Gesamteindruck, der in den verschiedenen Aufgabenfächern entsteht, sozusagen.
Genau, wie sinnvoll setzt der Hund seine Nase ein oder wie gezielt arbeitet er damit auch schon? Wenn er was in die Nase bekommt, arbeitet er sich da näher ran, rennt einfach weiter. Also wie arbeitet er schon mit seiner Nase? Und das ist vom Hund her mit Erfahrungen verbunden. Also wenn ich den da nicht vorbereitet habe, kann der noch nicht gelernt haben, dass seine Nase ihn zum Erfolg bringt.
Dann haben wir das Fach Suche. Was, ja, wo wird das gemacht und was soll ich mit meinem Hund da zeigen?
Die Suche ist eine klassische Quersuche, die in der Jugendsuche bei einer VJP noch nicht planmäßig aussehen muss. Also manche Hundeführer gucken sich dann immer schon im Internet so tolle Videos an, wie die Hunde so wunderschön quer arbeiten. Stresst euch bitte deswegen nicht. Natürlich sieht es toll aus, wenn der Hund das schon kann in seinem jungen Alter. Es müsste aber noch nicht sein. Genauso ist es beim Derby aber verlangt. Bei den Kurzhaaren ist es verlangt, dass die Quersuche schon wirklich planmäßig ausschaut. Und auch da muss ich aber von meinen Erfahrungen sagen, ist es so ein bisschen richterabhängig und auch ein bisschen abhängig, in welchem Verein führe ich. Manche wollen, dass die Hunde wirklich weit rechts und links gehen. Manche sagen, ach komm, das ist auch schon volle Punktzahl, wenn er hier nicht so weit gegangen ist. Unter der Flinte sieht doch auch schön aus. Also ich finde das immer eine schwierige Sache. Ich finde immer so dieses persönliche, dieses Mittelmaß fein. Wenn ich mit meinem Hund unter der Flinte jage, möchte ich auch nicht, dass er 100 Meter rechts und links schon weg ist. Also der soll schon mit mir gemeinsam jagen. Das sehen manche Vereine anders, gerade wenn höhere Ziele da sind, Kleemann und Hegewald und Co. Aber achtet einfach darauf, dass die Quersuche eine Quersuche bleibt. Ja, manche Hunde rennen erstmal senkrecht geradeaus. Der Hund sollte wirklich in die Breite gearbeitet werden und da kann man mitlaufen, mitgehen, wirklich selber so ein bisschen zicke-zacke gehen, auch den Hund wirklich unterstützen. Und auch wenn man einen Hund hat, der noch nicht so, manchmal in Wallungen kommt und ein bisschen trantütig unterwegs ist, auch einfach mal ein bisschen die Beine in die Hand nehmen, auch mal zackiger arbeiten. Und ganz wichtig, bekommen wir mal zu hören, ja, wenn der Hund nach rechts gelaufen ist, dann muss ich gleich nach links. Aber bitte, liebe Hundeführer, fragt euch mal, gerade die kurzjagenden Hunde, die haben das Gefühl, ihr Mami, ihr Papi, der rennt auf einmal nach links und wieder nach rechts. Gerade so die sehr führigen Vorstehhunde, ich zähle jetzt einfach mal die Wischler dazu, dass das manchmal nicht so sinnvoll, ganz schnell nach rechts und links zu laufen, weil die wirklich das Gefühl haben, man läuft denen weg. Also gebt dem Hund auch ein Gefühl der Sicherheit, geht dem Hund auch mal hinterher, dass er weiß, hey, das ist okay, dass ich hier jage, mein Hundeführer kommt hier mit mir mit. Also je nach Hund sollte man sich individuell darauf einstellen. Habe ich einen sehr eigenständigen Hund? Klar, dann zack, drehe ich mal um in die andere Richtung. Aber auch das sollte man als Hundeführer ein bisschen erkennen können, wie man seine eigene Quersuche dann in der Prüfung gestaltet.
Sehe ich ja auch einfach am Hund. Wenn der nur 5 Meter rechts von mir rausgeht und ich drehe um und er kommt sofort wieder mit, dann kommen wir kaum in die Breite. Und wenn mein Hund nochmal 30 Meter durchrennt, und dann nochmal guckt, ah, wo ist er denn? Jo, drehen wir jetzt mal um. Also genau. Das kann ich ja auch einfach von dem Bild abhängig machen, was der Hund mir dann zeigt, wie er sich verhält. Lass uns nochmal zu dem Thema Suche und Hasenspur auf den Wind eingehen. Wie setze ich denn, oder wie ist der Wind dann bei der Hasenspur und wie ist der Wind dann bei der Suche? Dass ich das auch als Hundeführer so ein bisschen im Blick haben kann.
Naja, grundsätzlich sollte jeder Hundeführer, bevor seinen Hund da einmal losschickt, auch vielleicht selber mal so ein bisschen den Wind testen. Also das sollte man jetzt nicht unbedingt die Richter fragen. So weit erfahren sollte jeder Jäger sein, selber zu gucken, von wo kommt der Wind für meinen Hund hier den Tag. Und gerade in der Suche ist ja schon gewünscht, dass der Hund sich in den Wind reindreht, auch in seinen Bögen. Bei der Hasenspur, mein Gott, der Hase läuft und der Hund läuft dann auch. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn der Hund zu der Spur, weil der Wind da so stark von der Seite vielleicht kommt, da auch einfach mal 20, 30 Meter parallel irgendwie läuft. Solange er angelehnt an die Spur arbeitet und die Richter das so erkennen können, alles tippitoppi. Und genauso in der Suche, also ich weiß bei den Settern auch, da muss sich der Setter wirklich in der Quersuche auch in den Wind reindrehen. Da ist das Suchen technisch so verlangt. Das ist in der VJP nicht verlangt. Das meinen die auch noch nicht planmäßig. Also da können die Hundeführer ganz entspannt noch sein.
Genau, dann kann ich auch noch die Pfeife einsetzen im Prinzip bei der Suche, um meinem Hund so ein bisschen die Richtungen vorzugeben. Gibt es da was zu beachten beim Einsatz der Pfeife, jetzt auch für die Richter, wie sie das bewerten?
Super Thema, Eva, gerade mit dieser Pfeife, gerade dieser Wendepfiff, wie er so betitelt wird, wird die Pfeife viel eingesetzt. Das heißt, in der Suche, wenn der Hund zu weit geht, ein Wendepfiff, dass er sich eindreht und wieder Richtung Hundeführer arbeitet, wird er in die andere Richtung geschickt, wieder Wendepfiff, er soll wieder zum Hundeführer arbeiten. Ist für viele Richter tatsächlich in der Wertung wirklich ein Problem, was dann nachher die Führigkeit angeht, weil der Hund in dem Sinne durch die Pfeife eventuell einfach nur durch den Gehorsam gearbeitet ist, sich zu wenden und nicht eigenständig sich zum Hundeführer wendet. Und das ist das, was wirklich schwierig wird, nachher die Führigkeit zu bewerten. Ich habe das sehr, sehr häufig in den Prüfungen, dass sofort die Richter sagen, so, jetzt nimm mal deine Pfeife aus dem Mund und jetzt machst du das mal ohne, weil da dann nur noch gepfiffen wird. Also versucht euch da wirklich in der Jugendsuche ein bisschen zurückzuhalten. Klar, bevor der Hund da abdriftet, ist es mal notwendig, aber grundsätzlich versucht eure Führigkeit, die überwiegend in der Quersuche gezeigt werden kann, ohne Pfeife zu zeigen. Die Pfeife darf natürlich für jedes Anleihen-Rückruf dafür total eingesetzt werden, oder wenn jemand meint, sein Hund kann schon Triller dauern, wenn er so jung ist, kann er das gerne einsetzen beim Vorstehen oder wenn Not am Mann ist, gar kein Problem. Aber wie gesagt, in der Quersuche ein bisschen vorsichtig mit dem Pfeifen umgehen.
Guter Aspekt, das merken wir uns auf jeden Fall. Genau, dann hätten wir das Fach Vorstehen. Was passiert beim Vorstehen?
Beim Vorstehen ist es so, dass die Hunde in der Regel sehr kurz arbeiten sollen, damit natürlich auch die Möglichkeit für Richter und Hundeführer entstehen, das überhaupt zu sehen, dass der Hund davor steht. Das bringt uns ja nichts, wenn dann auf 200 Metern da irgendwo im Busch ein Fasan vorsteht. Also versucht bitte, die Hunde sehr kurz zu halten und denen das auch dementsprechend schon in der Ausbildung zu lehren. In der Quersuche so, jetzt kannst du weit gehen, Vollgas geben und jetzt sind wir beim Fach Vorstehen, halte dich kurz, ruhige Arbeit. Das sollte so von Anfang an den Hunden, gerade Erstlingshundeführern, auch vermittelt werden. Und wir haben da ja auch hinsichtlich die Prüfungsordnung auch ein bisschen gelockert, in dem Sinne, dass auch Kleinvogelwitterung schon mitzählt, wenn der Hund da anzieht. Auch da bin ich manchmal so ein bisschen entsetzt gewesen in den Vereinen. Es steht klar in der Prüfungsordnung drin, der Hund muss noch nicht durchstehen. Es ist ein junger Hund, der darf einspringen. Es sieht toll aus, wenn er es nicht macht. Es ist mega, er kann auch hohe Punkte bekommen, wenn er schon absolut fest steht. Ist eine prima Sache, aber er muss nicht durchstehen. Und das ist so ein Punkt, ich finde es manchmal sind da wirklich Punkte flöten gegangen für viele Hundeführer, weil wirklich streng, muss ich mal sagen, so gerichtet worden ist. Das sollte ab und zu mal, also seht zu, liebe Hundeführer, dass ihr eure Hunde da beim Vorstehen schon weit bringt, damit ihr da vielleicht auch gar nicht in so einen Disput geratet. Und was meines Erachtens auch einfach wichtig ist, das Fach Vorstehen sollte mal gemacht werden. Viele haben gar kein Niederwild, wo sie es wirklich üben können. Dann muss man das einfach mal sich organisieren oder halt in Reviere fahren, wo das möglich ist und da wirklich dem Hund auch mal einen Fasan zeigen. Es wird in der Regel am Fasan oder Rebhuhn geprüft und diese Wildarten sollte ein Hund vorher einfach mal kennengelernt haben.
Wie ist denn der Wind, wenn wir in die Vorsteharbeit gehen?
Da auch, achtet einmal auf den Wind, da achten die Richter aber auch sehr mit drauf, dass das natürlich für den Hund passt. Ich sag mal, wenn der Wind von rechts kommt, dass wir links einen Knick abgehen, kommt der Wind von links, dass wir rechtzeitig den Knick abgehen. Also da wird schon drauf geachtet, dass das schön für den Hund gut machbar ist. Ich habe es auch schon erlebt, dass man da mit Nackenwind reingegangen ist und der Hund tatsächlich junge Hunde auch was überlaufen haben und so. Also sowohl beide Gespanne, Hunde und Richter sollten da so ein bisschen, Hundeführer und Richter sollten da darauf achten, dass das möglich ist. Und man kann ja auch tatsächlich sonst mal nochmal einen Hund denselben Knick durcharbeiten lassen, mal zur Bestätigung.
Okay, genau. Und zur Zeit, wie lange er vorstehen muss, ich glaube, das ist ja dann doch noch relativ unterschiedlich für die verschiedenen Rassen. Also einfach, wie spezialisiert die auch aufs Vorstehen sind. Die zeigen ja sehr unterschiedliche Vorstehbilder, auch jetzt der Kurzhaar und der Drahthaar, das sind Welten zwischen dem Bild, wie sie vorstehen, wo es ja teilweise einfach okay ist, wenn der Drahthaar 3 Sekunden steht, dann ist man teilweise schon glücklich, dass er überhaupt gestanden hat bei der Jugendsuche. wo vielleicht bei anderen Rassen oder auch in anderen Vereinen dann eben, wie du es gesagt hast, schon ein ganz anderes Bild auch erwartet wird, viel länger, viel intensiver. Also das ist schon sehr unterschiedlich.
Absolut, also man sollte schon wenigstens mal ein Anziehen sehen, aber ob er jetzt mit vier Füßen auf dem Boden vorsteht oder ob er nur seinen Hinterlauf anhebt, weil jeder hat immer so, ich habe immer wieder Erstlingsführer, die sagen, das war doch jetzt kein Vorstehen, Lara. Doch, es geht um die Körperspannung des Hundes und nicht, ob die rechte Vorderpfote, wie es auf jedem Bild irgendwie ist, oder linke Vorderpfote halt hoch steht. Also ich weiß, unsere Drahthündin, die kann auch dann auf einmal nur noch auf zwei Beinen stehen. Da sollte man sich ganz klar von trennen, von diesem Fotobild. Jeder Hund steht unterschiedlich vor. Und da, ich habe auch einen Münsterländer gehabt, da wurde dann auf der Prüfung gesagt, der wedelt ja mit der Rute. Er steht doch nicht vor. Also ja, aber es gibt auch Hunde, die so ein leichtes Wedeln hinten haben in der Fahne. Also und der stand bombenfest vor dabei. Oder die verhalten sich ja auch unterschiedlich, was sie da vorstehen. Also ob sie jetzt tatsächlich vor dem drückenden Stück Rehwild da vorstehen oder vor dem Niederwild, also vor dem Fasan oder Hasen. Also das weiß der Hundeführer meistens wahrscheinlich am besten. Aber trennt euch davon, vorstehen ist bei jedem Hund auch körperlich ein wenig unterschiedlich.
Ist ja im Prinzip auch einfach nur ein Anzeigeverhalten, was ja auch jeder ein bisschen anders zeigen kann von denen. Also natürlich ist es ja eine Anlage und es ist angewölft, aber im Prinzip ist es ja ein Anzeigeverhalten, ob der dann total starr ist oder ob da irgendwie ja auch eine Rutebewegung ist. Es kann ja wirklich Absolut. Von Individuum zu Individuum unterschiedlich sein.
Es kommt aus dem Jagdverhalten das Vorstehen, wie bei anderen Tieren auch. Man sollte sich vielleicht einfach mal fragen, auch eine Katze kann das. Und letztendlich kann das eigentlich jeder Hund erlernen. Aber genau wie du gesagt hast, bei den einen ist es züchterisch mehr verfolgt worden und angewölfter als bei einem anderen Hund. Ich finde es auch immer so ein klein bisschen schwierig, wenn es nachher zu den weiterführenden Prüfungen geht und da Retriever-Leute meinen, ich führe jetzt meinen Hund mal zu einer HZP. Das ist schön und gut, wenn der Hund so eine Prüfung hat, aber für uns Richter wird es ganz schön schwierig, wenn der Hund auf so einer Prüfung eigentlich nicht richtig vorsteht. Also sich da mal irgendwas hinschummeln und ach komm, er hat doch kurz. Ich finde, das ist echt ein schwieriges Thema. Es ist eigentlich eine Prüfung für Vorstehhunde, wo auch Vorstehen gezeigt werden soll. So. Und wenn ich einen Hund habe, der das nicht kann, nicht macht und ich das nicht verfolgt habe, wird es halt schwierig.
Dann haben wir das Fach Führigkeit in Anführungszeichen. Worum geht es bei der Führigkeit?
Oh, das ist mein persönliches absolutes Lieblingsfach, weil ich finde, da trennt sich manchmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen, welcher Hund da eigentlich mit seinem Hundeführer zusammenarbeiten will und welcher das eigentlich so gar nicht tut. Ich hatte bis jetzt toi immer das Glück, sehr führige Hunde zu haben, selbst die Jagdterrier. Und es geht einfach darum, dass die Hunde mit ihrem Hundeführer arbeiten wollen. Also sich regelmäßig vergewissern, jo, mein Jäger ist da noch und wir machen das zusammen. Und das sollte halt, wie gesagt, nicht über die Pfeife oder durch Zwang und Gehorsam eintrainiert werden, sondern es bringt einen Hund einfach mit seinem Hundeführer, wenn sie ein Team sind, auch wirklich mit sich. Führigkeit, das sollten sich alle merken, kann man nicht erzwingen. Führigkeit kann man durch Motivation, durch Wohlfühlen des Hundes erbringen, aber das kann man sich nicht erzwingen. Und das ist von klein auf an, kann man das früh fördern, in unterschiedlichsten Variationen. Und ist auch nie zu spät, das später noch zu fördern und wieder zu verbessern, sag ich mal. Ich finde es ein sehr interessanter Punkt, weil diese Führigkeit nachher etwas aussagt, wenn ich mit meinem Hund auch nachher zur Jagd gehe. Ob mein Hund da sein eigenes Ding fährt oder ob wir das gemeinsam machen auf einer Jagd.
Woran kann ich das denn, wenn ich jetzt noch gar nicht so erfahren bin, erkennen? Also was wären dann so Bilder, die ich sehe bei einem führigen oder bei einem nicht führigen Hund? Zum Beispiel das Thema Blickkontakt?
Absolut, der Blickkontakt. Der Hund dreht sich, während er sucht. Oder zum Beispiel in der Quersuche, was wir schon mal vorhin besprochen haben, er dreht sich selber von ein, jagt dann wieder in Richtung seines Hundeführers zurück oder sucht in Richtung seines Hundeführers zurück. Auch dieses Thema, die kommen von der Hasenspur zurück und die gehen überall anders hin, die Hunde, als zurück zu ihrem Hundeführer. Dann sieht man ja auch schon, dass da irgendwie was schiefgelaufen ist. Also das sind so Punkte, der Hund sollte sich wohlfühlen und gerne zu seinem Jäger zurückkommen. Da sehe ich einfach, wo es hapert oder halt, wo es gut läuft. Also eine Kleinigkeit, wenn er sich nicht direkt anleihen lässt, weil er sagt, hey, cool, ich will da nochmal die Hasenspur arbeiten, mein Junghund. Okay, das sind andere Sachen, aber der Hund sollte grundsätzlich gerne zurückkommen.
Das ist auf jeden Fall spannend und das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn ich mich vorbereite mit meinem Hund. Genau, dann haben wir das Thema Schussfestigkeit, sind wir vorhin auch schon kurz drauf gekommen, dass man optimalerweise das schon mal getestet hat, wenn man zur Prüfung geht und im allerbesten Fall nicht nur getestet, sondern vielleicht auch schon irgendwie vorher mal trainiert. Genau, wie funktioniert das mit der Schussfestigkeit? Wie wird das in die Prüfung eingebaut?
Also wenn von den Elterntieren als auch von einem Züchter nicht viel schiefgegangen ist, ist jeder Hund in der Regel schussfest. Die kommen nicht schussempfindlich oder schussängstlich auf die Welt. Auch wenn die Elterntiere da mal ein Problem mit hatten, aber solange in der Wurfkiste von klein auf an oder auch im Mutterleib von der Mutterhündin nichts groß schiefgegangen ist, ist jeder Hund schussfest. Und da muss sich leider jeder Hundeführer oder Ausbilder, wie auch immer, dann selber an die Nase fassen und sagen, da habe ich mal Bockmist gebaut, wenn es Hunde gibt, die damit Probleme haben. Warum haben Hunde immer wieder damit auch mal Thematiken? Gerade bei den Hündinnen ist es hormonell auch schnell verbunden, dass auch immer irgendwelche Dinge ganz gruselig sind. Natürlich Schmerz empfinden, wenn da wirklich schusstechnisch was schiefgegangen ist, ein Hund ein Randkorn abbekommen hat. Und er auch vielleicht einfach tatsächlich auch mal gelernt hat, laute Geräusche sind Bestrafungen für mich, was die Erziehung mal angegangen ist. Und da muss man einfach von klein auf an vorsichtig sein. Also ich nehme hier unsere Welpen immer ganz früh mit ihrer Mama schon ins Revier, während ich da Hundetraining habe und das knallt immer ab und zu mal drumherum und dann pennen die da zu zehnt in ihrer Kiste und die kümmern sich da überhaupt nicht drum. Und dementsprechend Frühprägung finde ich da wichtig, aber halt auch im Abstand, ein bisschen mit Gefühl arbeiten, nicht bums da direkt gleich neben dem Hund schießen. Das kann man ein bisschen rantasten, von der Distanz her immer dichter. Oder es mit was Positivem verknüpfen. Seid aber auch da vorsichtig. Viele meinen, ich schieße und gebe meinem Hund dann irgendwie ein Leckerli. Häufig belohnt man da auch diesen Schreckmoment beim Hund. Weil es gibt einfach Hunde, die sich erschrecken. Und sie dürfen sich auch erschrecken, sollen sich nur danach wieder normal verhalten und unbeeindruckt auf Dauer verhalten. Und das ist normal, wenn aus dem Nichts plötzlich neben mir geschossen wird, kriege ich auch einen Schreck, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Also die Hunde sollten wirklich darauf vorbereitet werden und das auch kennen, dass in der Jugendsuche eine Flinte mitgetragen wird. Ich sehe das auch immer wieder, dass trainiert wird ohne Flinte. Also liebe Hundeführer, hängt euch diese Flinte einfach öfter einfach mal über und ab und zu knallt das halt vielleicht mal. Genau, in der Prüfung wird es halt so durchgeführt, dass der Hund ganz klar einmal im Freilauf in der Arbeit einer Suche sich befindet und dabei im Abstand zwei Schüsse vom Hundeführer abgegeben werden. Auch da achtet drauf, dass ihr da nicht mitten in den Rücken und wie der Wind kommt. Also ein bisschen mit Gefühl von wo kommt der Wind, in welche Richtung schieße ich und wo läuft mein Hund in diesem Moment, dass er das auch gut verarbeiten und verkraften kann.
Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Und was bewerten die Richter dann? Die Reaktion meines Hundes, wie kann die aussehen? Also was ja eben nicht bewertet wird bei den Jugendsuchen, ist, wenn er sehr motiviert darauf reagiert. Das ist ja wird nicht irgendwie negativ eingetragen.
Genau, also er sollte einfach nur schussfest sein. Punkt, fertig, aus. Solange er danach nicht zum Auto rennt oder nur noch am Hundeführer klebt und offensichtlich eine Beeindruckung da ist, ist alles gut. Wenn er motiviert losrennt, dem Schuss hinterherläuft, sehen wir ja als Richter, oh, der hat sogar schon eine Verknüpfung mit dem Schuss, auch was Feines, der hat schon mal mitgejagt oder weiß, was ein Schuss ist. Aber wir wollen einfach nur, dass der Hund unbeeindruckt ist davon.
Dann sind wir mit den Fächern im Prinzip ja auch schon durch.
Ja, die Jugendsuche beinhaltet nicht viele Fächer, in dem Sinne nicht viele Fächer. Trotzdem ist es ein langer Tag, weil halt jedes einzelne Fach häufig, so gerade die Hasenspuren und so viel Zeit mit sich bringen oder das Vorstehen, gerade wenn Reviere da sind, wo doch dann nicht so ein hoher Niederwildbesatz ist. Und deswegen solltet ihr euch immer viel Zeit einplanen für so einen Prüfungstag und nicht sagen, oh, ich muss 16 Uhr aber zum Kaffee zu Oma. Also der Tag sollte dem Hund gewidmet sein und genau, kann sich dadurch sehr lange hinziehen.
Lass uns nochmal kurz auf diesen Check von den körperlichen Mängeln kommen. Wie läuft es ab?
Ja, also die körperlichen Mängel, also die Richter gucken sich einmal den Hund im optischen Sinne an. Der Zahnstatus wird kontrolliert. Bei den Rüden die Hodenkontrolle. Natürlich wird geguckt, irgendwie hat ein Auge weniger, eins mehr. Nein, aber ob alles da ist, dass er nach einem gesunden Jagdhund ausschaut, ja. Und wichtig ist aber auch einfach, schaut da, wenn ihr in den Zuchtvereinen führt, also beispielsweise ich habe einen Drahter und führe einen Drahterclub und habe meinen Zuchtwart da auch noch, der damit richtet. Und der guckt sich die Zähne an und da ist schon irgendwas mit den Zähnen, irgendwie ein Zahn fehlen, wie auch immer. Das wird da vor Ort eingetragen. Das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Führe ich in meinem Zuchtverein, wird das auch der Rasse entsprechend mit schon an körperlichen Mängeln dementsprechend eingetragen. Und ja, das ist dann fest in den Papieren. Führe ich in einem anderen Verein mit Richtern, die einer anderen Rasse sich auch angehören oder kein Zuchtrichter sind, da gucken die einmal sich die Zähne an und die gucken den Chip an und die gucken sich halt die Hunde, aber die setzen das nicht fest in die Papiere, weil sie nicht berechtigt sind, den Zahnstatus für meinen Drahter quasi abzugeben.
Okay, ja, das ist auch gut zu wissen auf jeden Fall.
Also vielleicht auch da nochmal ein kleiner Tipp. Ich fahre mit meinen Hunden, wenn möglich, gerade mit den Jagdhähnen sollte man sowas machen oder mit den Bauhunden. Die machen sich ihre Zähne auch schnell im jungen Alter schon kaputt in der Schliefenanlage am Gitter. Oder es kann ja auch durch andere Unfälle einfach mal bei anderen Rassen passieren. Wer da sicher sein will sollte und züchten möchte, sollte sich die Zähne rechtzeitig vom Zuchtverein, von den Richtern schon bestätigen lassen, dass die genetisch korrekt sind, die Zähne.
Dass das schon mal alle da waren, auf jeden Fall.
Genau.
Genau, und dann die Feststellung selbst, da ist wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn ich vorher mal geübt habe, dass fremde Personen meinen Hund anfassen und dass er auch zulässt, dass sie ihm vielleicht ins Maul schauen, dass das Maul ins Maul gegriffen wird, er ansonsten irgendwie angefasst wird. Das kann ja auch ab und zu ein bisschen problematisch sein, einfach weil der Hund das noch nie erfahren hat, dass irgendjemand außer dem Halter den Hund berührt.
Ja, da sind wir halt wieder diesem Punkto Sozialisation, was wir ganz am Anfang halt schon angesprochen hatten. Ich finde es wirklich traurig, wenn man bei einem Hund die Zähne kontrolliert und die Richter da Angst haben müssen, ihren Finger zu verlieren, so nach dem Motto, und da nur rumgeknurrt wird. Und das sind so die einfachsten Dinge, die man von klein auf an einfach mal üben kann. Und selbst der Hundeführer kann ja auch den Hund festhalten und die Zähne zeigen. Es muss nicht der fremde Richter direkt das machen, aber er muss sich der Sache ja nähern können, da reinschauen können ohne Probleme. Und ich habe es auch schon miterlebt, dass Hunde dementsprechend aus der Prüfung ausgeschlossen worden sind, weil das einfach nicht möglich war, diesem Hund diese Zähne sich anzuschauen oder andere Sachen sich anzugucken. Ich habe es aber auch schon viel miterlebt, dass das akzeptiert wurde und irgendwie dann doch geschafft wurde mit viel Krampf auf diesem Hund. Aber wir sollten uns, glaube ich, mal alle die Frage stellen, dieser Hund soll nachher weiterhin mit Jagen gehen. Das heißt, vielleicht auf einer Treibjagd mal mit in so einem Anhänger mit den Jägern und mit anderen Hunden sitzen oder hat auf dem Streckenplatz Kontakt mit anderen und er sollte dementsprechend sozialisiert sein und das sollte irgendwie möglich sein.
Wäre sehr wünschenswert, auch für den Hund gerade in seinem weiteren
Absolut.
Leben.
Absolut.
Was sind denn andere, in Anführungszeichen, No-Gos für die Prüfung so ein bisschen? Zum Beispiel der Hund, der total aggressiv gegenüber anderen Hunden und Menschen ist. Vielleicht Hunde, die sich der Prüfung entziehen, weil sie sehr gerne sehr weit jagen und nicht zurückkommen. Was gibt es da noch so für Punkte, wo der Richter sagen würde, ja, schwierig.
Also so, ich sag mal, so kleinere No-Gos sind halt dieses, ich komme zu spät. Ich bin unorganisiert und habe meine Sachen alle irgendwie nicht dabei. Jeder kann mal was vergessen, gar keine Frage. Dann hilft man sich in der Gruppe natürlich aus. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich habe selber schon absolute No-Gos erlebt, dass wir gerichtet haben Und da rennt auf einmal einer mit dem Stachelhalsband durch die Prüfung mit seinem Hund. Der ist sofort von uns disqualifiziert worden. Und dann kommt noch so ein Spruch, ja, das wurde mir im Ausbildungslehrgang so gesagt. Also ich sage, also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Deswegen alle verbotenen Mittel sind für uns Jäger sowieso da verboten und da sowieso verboten. Passt da bitte einfach auf, was ihr da einfach auch sagt. Jeder führt seine Ausbildung seines Hundes unterschiedlich und anders durch. Das ist den Tag wirklich egal. Es kommt auf die Momentaufnahme drauf an. Das interessiert die Richter auch nicht, wie man das gemacht hat und wann man das gemacht hat. Also jeder führt seinen Hund sauber möglichst vor. Und man muss einfach mal sagen, die Richter sind den Tag Chef und die Hundeführer haben sich unterzuordnen. Und natürlich, wenn jemand etwas nicht passt, sollte man das ansprechen. Das kann man auch ohne groß Einspruch oder Widerspruch und so machen. Das kann man alles sachlich mit den Richtern klären. Und genau, aber ansonsten hätte ich jetzt gar nicht so ein No-Go. Und ich, also ich finde auch immer, ich sollte mit meinem Hund da gepflegt hinkommen. Also wer da so einen Pudelpointer hat oder so, den kann man ja vorher noch mal ein bisschen kämmen. Oder mal entfilzen und nicht die Flocken noch von der vorletzten Yacht im Haar oder im Bart haben lassen.
Auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ja, was wir vielleicht auch, was man ja dazu sagen kann, ist, der Tag kann für den Hund eben gut oder schlecht laufen, aber ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit, meinen Hund nochmal auf einer VJP vorzustellen. Wenn ich jetzt nicht gerade den allerletzten Termin im ganzen Bundesgebiet gewählt habe, kann ich auch einfach nochmal für in der Woche drauf versuchen, irgendwo einen Platz zu bekommen, meinen Hund nochmal melden und vielleicht sind dann einfach, hat der Hund einen besseren Tag, ich habe einen besseren Tag, alles läuft besser.
Absolut. Ist, ja. Ich meine, wir, die ersten Jugendsuchen fangen Anfang März an. Es ist schön, wenn man es hinter sich hat. Ich glaube, so fühlen sich dann viele Hundeführer. Ich dann, was ich habe, habe ich, so nach dem Motto. Ich habe über die Zeit die Erfahrung gemacht, dass es manchmal aber fürs Niederwild nicht so fein ist, weil die Vegetation einfach noch nicht so weit ist. Und das Wild sich in dem Sinne auch noch nicht so gut manchmal drückt und dementsprechend das Vorstehen manchmal schwierig ist, weil die Fasane mehr laufen, als dass sie sich mal irgendwo drücken. Manchmal ist es halt von der Vegetation im Jahr schöner, später zu führen. Was dann aber halt auch ein wichtiger Punkt ist, ist genau, was mache ich, wenn es nicht so gut gelaufen ist? Ich will vielleicht nochmal führen können. Also, wenn ich zu spät dran bin, ist schlecht. Und der andere Punkt ist einfach, wie alt ist mein Hund? Wenn die Hunde natürlich schon sehr alt sind, gut, dann habe ich alle Möglichkeiten. Ich muss dazu sagen, wir haben dieses Jahr, im letzten Jahr einen Wurf gehabt. Wir fangen jetzt an. Unsere Hunde sind 9 Monate alt. Gerade so zur Jugendsuche. Das sind mit die Jüngsten. Wo sollen die Erfahrung einfach herhaben? Die haben im letzten Jahr nicht viel gejagt, da waren sie einfach noch klein. Und der Winter war dieses Jahr wirklich nass. Das heißt, wir hatten wirklich Probleme, mit den Hunden zu arbeiten. Und wer also wirklich junge Hunde hat, auch da macht das manchmal Sinn. Da machen 4 Wochen viel aus für die jungen Hunde.
Ja, total. Macht extrem viel aus. Genau. Ja, hast du noch abschließend irgendwas, was du in dem Kontext zur Jugendsuche, was dir auffällt, was dir am Herzen liegt, was du den Erstlingsführern gerne mitgeben magst?
Also letzten Endes wünsche ich allen Hundeführern, Erstlingshundeführern ein dickes Weidmannsheil oder suchen Heil für die Prüfung. Versucht eure Bauchschmerzen einfach ein bisschen abzulegen. Es ist alles halb so wild, so eine Jugendsuche. Der Ernst des Lebens geht nach der Jugendsuche mehr für die Hunde los. Und ich würde mir einfach von allen beteiligten Jägern mit wünschen, dass wir alle ein bisschen offener dafür sind, unsere Hunde auch diese Arbeit zu ermöglichen. Also, dass sich gegenseitig geholfen wird, die Reviere zur Verfügung zu stellen, weil es einfach nicht mehr möglich ist, mit unserem aktuellen Besatz so die Hunde noch arbeiten und ausbilden zu können. Und wir versuchen bei uns im Revier wirklich alles für jeden Hundeführer zu geben. Und ich hoffe, dass die auch den Rückhalt ihrer eigenen Jachtpächter oder ihrer Landwirte und so weiter da einfach bekommen, dass sie ihren Hunden auch das Beste einfach für diese Prüfung dann ermöglichen können.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne, Eva.
Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen was Interessantes mit auf den Weg geben oder eine kleine Orientierungshilfe bieten. Ansonsten kann man sich, glaube ich, immer an jeden Zuchtverein wenden und da nachfragen. Da kann man auch bestimmt im Vorfeld schon Informationen bekommen, wenn man Fragen hat oder irgendjemanden, der einen Richter kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Da kann man mit Sicherheit immer fragen, wenn man noch Fragen hat.
Absolut. Die sind alle sehr gut vernetzt und sobald man, auch ein wichtiger Punkt, den habe ich total vergessen, die Hundeführer müssen ein Vereinmitglied sein. Also auch da, so entstehen ja auch die Connections. Ihr müsst jetzt nicht, weil ich einen Draht habe, im Drahthaar-Club Mitglied sein, aber jeder Hundeführer, der einen Hund führen möchte, muss in irgendeinem Verein Mitglied sein.
Wenn du noch einmal kurz sagen magst, wo man euch findet und was du anbietest fürs Hundetraining.
Ja, unser Revier findet ihr im nördlichen Niedersachsen. Und wir bestehen, sag ich mal, zu 2/3 Feld, 1/3 Waldrevier, sodass wir für die Hunde halt auch einfach alles ermöglichen können. Und wir haben auch 3 Teiche für die Wasserarbeit. Es ist wirklich ein schönes Revier, um die Hunde da zu arbeiten. Und tatsächlich haben wir auch von verschiedenen Kunden, sag ich mal, die Möglichkeit, auch mal in andere Reviere aufzuweichen, dass die Hunde auch anderes Gelände sehen. Und genau, da findet ihr uns im nördlichen Niedersachsen. Und wer da einfach mal Interesse hat, schaut gerne auf unserer Insta-Seite Lara Köster Jagdhundeausbildung oder unter lara-köster.de.
Perfekt. Das tun wir auch in die Shownotes und dann können sich alle Interessierten bei euch melden.
Perfekt.
Super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag.
Danke, dir auch. Bis dahin erstmal.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Das war auch schon die aktuelle Folge Voran am Port. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.